Ja, das ist das, was mich beunruhigt so ein bisschen. Dort auf dem Örtchen ist eine feste Pappe, gerollte Pappe. Da drauf sind ja meistens immer 100 oder 200 Stück Papier. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ich glaube, es sind 300 oder so. Das sind noch zwei. Zwei Stück. Und jetzt beginne ich, für den Notfall eben mit dem Gedanken zu spielen. Man sagt ja immer so, in gewissen Situationen, nimm die Hände und so, aber das kommt ja nicht in Frage.
Ich habe gerade ein Buch gelesen, das von Monchi, kennst du den, den Sänger von Feine Sahne
Fischfilet? Ja, ja, ja.
Der war ja mal so dick.
Richtig.
Und der konnte sich dann gar nicht mehr den Po abputzen.
Weil er hinten nicht rankam.
Und dann hatte das, ich weiß gar nicht, kann man das, also solltet ihr diese Folge vor dem Frühstück hören, macht jetzt kurz Pause, weil der hat dann das so rausgleiten lassen und zwischen den Pobacken, wie nennt man das, bevorratet, festgehalten,
ja,
eingetuppert.
Ja.
Und ist dann in den See gesprungen, damit dann, und dann kam dann alles raus.
Und also zwischen die dort anderen Schwimmenden.
Ja, ich glaube, der ist in erster Linie in einsame Seen gesprungen.
Ja.
Weil er nur da. Wie ist der korrekte Ausdruck? Also man hat, also urinieren ist es nicht, sondern es ist das andere.
Kacken.
Ja, gut. Ist das nicht furchtbar?
Ach, haben wir denn sonst noch Themen?
Nee, das ist jetzt zu Ende.
Gott, es war eine Folge, die einen wirklich leibestechnisch in vollste Faszination katapultiert.
Vor allen Dingen habe ich dieses Buch in einem Satz zusammengefasst.
Donnerwetter.
Ja. Hier ist die Grauzone, hier trifft Separatorenfleisch auf Rollatorenfleisch. Hier ist Herr Thiemann, der mit den Füßen, von denen sich Friedrich Merz die Tanzschritte abgeguckt hat. Wie jedes Jahr mit Ehrfurcht beobachtet von Steffi Banowski. Guck mal, ich habe dich zum Rollatorenfleisch gemacht, aber mich zum Separatorenfleisch. Und das sind ja Schlachtabfälle. Insofern bist du im Vergleich zu mir gut weggekommen. Hallo, Herr Thiemann.
Weißt du, Steff Banana, das ist das, was ich eben so, das, ich sag's gleich seit zwei Jahren, glaube ich. Oder, so lange gibt es doch, rund über zwei Jahre. Deine in Nettigkeiten eingewickelten Schwerstbeleidigungen eines alten Mannes, aber ich liebe sie und kann ohne die nicht mehr leben.
So ist es. Ich werde dir ein liebevolles Paket packen, wenn ich demnächst irgendwann mal in Urlaub fahre.
Ja, unbedingt.
Hast du denn überhaupt, ich habe das jetzt einfach so vorausgesetzt, du hast ja jetzt keinen direkten Zugriff auf soziale Netzwerke. Hast du denn Friedrich Merz tanzen sehen beim CDU-Sommerfest?
Man kann wirklich nur, man pendelt zwischen wirklich tiefstem Mitleid oder eben einem selbst erstickenden Applaus, weil du möchtest applaudieren bei dem Tanzstil von Fritz Merz, aber kannst nicht, weil du gelähmt bist.
Ja, unter anderem.
Dazwischen schwankt man dann.
Naja, aber er war zwei Tage lang, war er der meistgeteilte Clip bei Twitter und bei Instagram. Das musste er erstmal schaffen.
Oh ja.
Ich habe heute Morgen, bevor wir uns hier getroffen haben, habe ich noch gelesen, dass Thorsten Legert jetzt der Hoden amputiert. Der
unfassbar.
Arme Mensch.
Ja, irgendwie beim Turmspringen.
Bei diesem RTL-Turmspringen?
Beim RTL, beim Turmspringen soll er wohl dann irgendwie so aufgeschlagen sein.
Ja, das habe ich ja noch mitbekommen. Ich glaube, das haben wir auch kurz angerissen. Aber dass der jetzt ganz kaputt ist. Also ich habe zuerst gedacht, wenn der Hoden von Thorsten Legert amputiert werden muss, dann heißt es doch eigentlich, Thorsten Legert wird von seinem Hoden amputiert, weil der muss doch Eier aus Stahl haben. Thorsten Legert ist für mich wirklich
die Härte.
Ja.
Die Härte. Ich verstehe es auch nicht. Eigentlich müssten die Eisenkugeln sein da unten, aber dann würde er wahrscheinlich auch irgendwie mehr breitbeinig gehen, weil das Gewicht nach unten zieht, wenn die Dinger tatsächlich aus Eisen wären. Aber ich sehe es genau wie du, an dem ist ja nichts schlapper.
Ja.
Da ist ja alles trainiert. Ich nehme auch, dass er ein heimliches Hodentraining hat, das er nur noch nicht öffentlich machen will. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Er kann mit seinen Hoden auch irgendwie im Sand Figuren zeichnen.
Ja.
Indem er also über die Bauchmuskulatur bewegt er die Hoden. Ich weiß ganz genau, dass er wirklich ein hodenmäßiges Geheimnis in sich trägt. Aber er tut mir jetzt leid, weil.
Er tut ja auch leid.
Wenn so eine Kugel, ich meine, die kann man. Ja, Billard, ich habe keine Ahnung.
Ich dachte auch immer, das Holstenquartier in Altona wird mit seinem Hoden eingerissen gerade. Ich war mir sicher. Und vor allen Dingen, man muss auch überlegen, in der Longtail, die Menschen, die normalerweise am Fünfer stehen im Freibad, das sind ja überwiegend Leute, die sehr viel Wert auf unten rumlegen. Da wird es ja jetzt leer sein, da haben wir freie Fahrt.
Ja.
Wir,
ja.
Die, wenn ich so viel Wert auf einen intakten Hoden legen.
Ja, wenn ich daran erinnere, ich habe einmal, denn eben aus, wegen Fremdschämen abgeschaltet, ich habe Thorsten gesehen, ich glaube aber es war auf dem Zehner. Fünfer, weiß ich gar nicht, was ich damit abgibt. Lass es ein Fünfer gewesen sein. Und er trägt ja immer so, also sehr, sehr auf Haut geschneiderte Badehosen. Die sitzen ja jetzt anders.
Oh.
Verstehst du? Wir Männer können ja sozusagen, also wir wollen nicht blank ziehen, weil da wird der Neid überall aufblühen. Aber wir können die Hose, die Badehose, bevor wir uns ins Freie begeben und damit die Blicken anderer auf uns ziehen, können wir so ein bisschen ruckeln in der Hose, sodass alles also geradlinig ist.
Ah.
Ne, geradeaus ist der, das habe ich letztes Mal bei dir gelernt, der Schlonker.
Ja.
Der Schlonker und links und rechts die Hoden.
Ist das so? Aber es gibt doch auch Leute, die machen das so.
Zur Seite, ja, aber das sind die Unordentlichen. Mit denen würde ich nie Geschäfte machen.
Die sortieren auch die Spülmaschine dementsprechend.
Ja, genau. Ja, und bei Thorsten zähle ich ja zu den absolut Ordentlichen. Was sagt das mir? Kasala? Nein.
Kasala?
Kasala! Oh. Und der ist so sortiert, auch untenrum, das wird ihm, vielleicht lässt er sich irgendwas Künstliches einnähen, weil das sieht unordentlich aus jetzt.
Ja, stimmt. Hätte er mal den Schlonker über den einen Hoden drüber gelegt.
Ich glaube, das Potenzial hat er.
Auf jeden Fall habe ich sehr viel Mitgefühl für Thorsten Leger, tatsächlich ganz unironisch.
Ich auch, weil ich ja auch also männlich bin, also irgendwo. Habe ich dann auch.
Trägst du enge Badehose? Du trägst auch keine enge Badehose.
Oder? Nein.
Musst du kurz über dem Knie aufhören.
Ja, dann ist Bermudas, aber auch weit geschnitten, weil ich ja jetzt leider, weil ich einfach zu faul bin, abzunehmen, ist Quatsch. Ich habe einen Bauch und deswegen trägt.
Aber das bringt auch nichts. Also du kannst ja keinen Bauch in der Badehose kaschieren.
Nein. Doch kann man. Man kann es ganz geschickt, indem du nämlich die Badehose über den Bauchnabel ziehst, fast unter das Brustbein. Das sieht komisch aus, ist ein bisschen Asterix und Obelix-mäßig gesehen, aber du kommst ins Gerede und alle sind fröhlich. Und du selbst kannst zumindest, na, du kannst natürlich nichts kaschieren.
Das ist ja wie wenn du dir so ein Haar über die Glatze kämmst und der festen Überzeugung bist, keiner würde merken, dass es nur ein Haar ist. Ach, Quatsch. Mach das hin.
Du tust mir jetzt A weh, aber B hast du recht.
Mach dich frei. Das Schönste ist ja an Sommerurlauben, dass man feststellt, alle anderen sehen noch normaler aus als man selber.
Immer.
Das war nicht so schlimm.
Immer.
Ich möchte kurz, weil das kommt ja langsam, also das kommt ja manchmal ein bisschen zu kurz, die Umstände erklären, unter denen wir uns hier treffen. Wir treffen uns heute mal am Dienstagmorgen, es ist noch leicht diesig draußen, gegen 8 eigentlich, aber wir treffen uns schon immer um 7:45. Das zeigt, was wir für einen miesen Charakter haben. Wir wollen dem anderen immer vorwerfen, er sei zu spät gekommen.
Richtig, ja.
Und dann versuchst du mit deinem Promi-Bonus und mit deiner Männlichkeit einen Kaffee beim Krämerladen, wie du ihn nennst, gegenüber zu ergattern. Und bist heute zum wiederholten Mal ohne Laugenstange gekommen. Aber das ist ein urbaner Mythos, dass ich die selber essen würde. Ich habe die immer meinen Kindern mitgebracht.
Das weiß ich doch, Steffi.
Ja.
Das weiß ich doch. Das fehlt mir auch.
Das ist so traurig und du zwingst mir das immer auf. Ich brauche das gar nicht.
Nein, aber ich kann dir anbieten, die machen zum Beispiel drüben, da bin ich fast verrückt geworden. Die machen drüben Brötchen, also halbe Brötchen immer oder Viertelbrötchen, keine Ahnung. Die schmieren auch nach Wunsch mit Schafskäse und Avocado drauf und Schinkenkäse, das volle Programm. Das ist wirklich eine ganz tolle Angelegenheit. Aber selbst damit, ich sehe, du bist so tapfer und so fair. Natürlich fehlt dir diese Laugenstange. Natürlich fehlt sie dir.
Er ist ein Fieder.
Ja.
Ja.
Komm, aber ich werde dafür sorgen, mal gucken, ob ich das schaffe, dass die ab sofort, ich habe eben gesagt, wir sind jetzt jeden Mittwoch hier und wir machen eine große NDR-Produktion, Fernsehen, ich sage nein, Radio, weil ich wollte Podcast gerade sagen. Und wir sind jeden Mittwoch hier und deswegen kommen Sie ruhig rein. Die werden wir dahin bringen, dass Sie nächsten Mittwoch eine Auslage Catering an Laugengebäck haben. Mit Salz und ohne Salz. Das ist ein kleines Ziel von mir.
Nachdem du letzte Woche schon die Geschichte von Aurora, der ignoranten Fußpflegerin, die immer Herr Thiemann gesagt hat, erzählt hast, stelle ich schon fest, dass du ein gewisses Auftreten in solchen...
Ganz wichtig.
Beim Einzelhändler deines Vertrauens.
Ganz
dass dir das schon sehr wichtig ist.
Ja.
Wie heißt der Laden eigentlich?
Ich habe keine Ahnung, Laden.
Geht da mal hin, Hütten.
Ganz toll, ganz, ganz toll. Also die haben alles und alles selbst gemacht und hier lauert ja noch in diesem Papier hier eine zweite Ich weiß nicht, was drin ist.
Schafskäse-Zigarre heißt es doch, oder Zigarre?
Sag mal, was weißt du nicht? Eine Schafskäse-Zigarre.
Ja. Ja, ich war schon mal mit dem Fieder zusammen. Dann haben sie mich mit dem Kran aus dem Fenster gehoben. Und dann haben sie mich da liegen lassen. Und dann bin ich zum NDR gegangen,
hab da angefangen. Ich habe übrigens eben, und das muss ich ganz ehrlich sagen, Steffi, da perlt das Mitleid in mir. Ja. Als ich diese eineinhalb Stunden auf dich wartete, hier vorne, uns gegenüber sind ja, glaube ich, zwei Berufsschulen. Und da stand ein junger Mann, 18, 19, und jetzt wirklich ohne Übertreibung, Minimum 200 Kilo.
Oh krass, das ist so anstrengend.
Und das ist so, der tat mir so leid. Aber das ist dumm um ihn herum, auch eben normal, da geht's schon los, normal gewachsene Menschen, Jugendliche. Und der hatte so ein freundliches, niedliches Gesicht, aber ich habe so einen Körper lange nicht mehr gesehen, mit Sicherheit krankheitsbedingt.
Ach nee, das muss, glaube ich, nicht sein.
Also, aber das kann nicht sein. Durch Fresssucht so ein gewaltiges Maß aufzubauen. Also mir tun die Menschen immer von vornherein leid. Vor allem, wenn er geht, ist es wie, ja, es wappelt nur und es schwappelt nur ach Mann, also da bin ich immer sehr, sehr, sehr angefasst.
Aber du hast ihn nicht drauf angesprochen, oder? Bitte.
Nein, das
kann aber nicht. Da verweise ich nochmal auf dieses Buch von Monchi, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Niemals satt oder so, dem Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Der kann sehr gut schreiben, sehr gut texten. Da geht es ja auch darum, wie er sein Gewicht verloren hat und sich dadurch auch verändert hat. Ich finde nicht, dass das das Maß aller Dinge ist, das muss man sich schon selber überlegen, ob man das möchte oder nicht. Aber wenn ein Leidensdruck so groß ist, dann ist es doch mal schön, wenn man jemanden hat, der das selber schon mal mitgemacht hat. Das ist ja auch richtig. Das, was ich mir immer von Zahnärzten wünsche, dass sie nur eine Wurzelspitzenresektion umsetzen, wenn sie auch schon mal selber eine hatten. Ansonsten habe ich überhaupt keinen Bock.
Ja, ist richtig. Ja.
Du warst nicht beim CDU-Sommerfest, hoffe ich zumindest, sondern du warst aber auch bei einer Festivität von gesellschaftlicher Tragweite. Und ich weiß das ja immer, wenn du bei sowas bist. Weißt du denn eigentlich, woher ich das weiß?
Ja, du weißt es aus dem Netz.
Nee, warum ich diese volle Kontrolle über dich habe.
Das weiß ich nicht, jetzt, wo du das sagst.
Ja.
Du arbeitest mit der Beschattung oder wie?
Ja, ich weiß das immer, weil du hast ja keinen eigenen Instagram-Account. Und wenn du mit Freunden da posierst, die machen ein Selfie mit dir, dann vertecken die immer die Grauzone und dann bekomme ich das.
Oh, ist das wahnsinnig.
Damit ich das dann gegebenenfalls auch nochmal in der Story poste oder so.
Also ich kann keinen Schritt mehr vor die Tür machen, weil ich damit rechnen muss.
Wenn du mal jemanden hast, der bei Instagram ist und der das Foto hochladen möchte und gleichzeitig, du hast ja keinen, du bist ja nur über Grauzone Podcast zu erreichen, dann sehe ich das. Und dann weiß ich, ach guck mal, der Herr Thiemann lässt schon wieder die Puppen tanzen.
Der Thiemann,
und so war das auch an diesem Wochenende.
Ja, Thiemann hat sich sehr wohl gefühlt, weil Thiemann geht ja, glaube ich, seit 20 Jahren dahin. Es war der 25.
Du hast doch nicht gesagt, wo du warst.
Ja, der 25. Blaue Ball. Wir sammeln seit 25 Jahren für die Kinderkrebshilfe im UKI und sind fast 2 Millionen Euro zusammengekommen in diesen 25 Jahren. Sehr spendierfreudige Menschen dort, 700 Leute, 800 Leute. In diesem Fall nach, ich glaube, 14, 15 Jahren Atlantik, jetzt zum ersten Mal im Elysee und man hat beschlossen, da bleibt man auch. Und das war der erste Ball und ich gehe auch nur deshalb hin, weil das ist so Tradition. Wir haben einen Tisch, all die fast schon Jahrzehnte mit den gleichen Leuten. Mit dem Verrückten, der Enno von Ruffin, von der Ex von Vicky und so ein Reeder und die sind alle ganz locker und wirklich toll und geben auch mal eine Flasche Wein aus, was auch nicht schaden kann und das ist ganz schön.
Ich wollte gerade sagen, sind ja alles reiche Leute, orgelst du denen immer ein paar Monate.
Ja, deswegen ziehen, ja genau und die sonnen sich dann in meinem Schatten. Ich bin derjenige mit der wenigsten Kohle, aber kann von den anderen partizipieren, weil die lassen sich gerne mit mir fotografieren. Pass auf, ich dann aus dem Mundwinkel, oh, eine Flasche Wein.
Und schon hast du den Keller wieder voll.
Ja, genau. Also es gibt eine Hand, die andere Flasche.
Kommen wir durch die Inflation. Aber ich habe mir das mal angeguckt. Das ist eine Veranstaltung, muss man mögen. Also Udo Lindenberg-Double, wahrscheinlich auch Fotobox und Eventpianisten. Das ist auch wirklich alles.
Dann kam eine auf mich zu und ich muss ja sagen, nichts gegen, ich darf auch nicht so hässlich reden. Das war jedenfalls Sabrina von Brick Bethra.
Wer?
Ja, Sabrina war eine der ersten Big Brother Sister.
Ja, Sabrina von Big Brother.
Ja.
Natürlich, die Blonde.
Ja, die war da und wollte kuscheln und...
Nein, ja. Sabrina von Big Brother, was macht die denn heute?
Keine Ahnung. Also sie schmiegte sich für ein Selfie an mich und ich dachte, so.
Ja. Ich war ja damals schon nicht so, dass man gedacht hat,
Nein, ich wollte es dir nicht sagen, du hast es gesagt. Ja, und dann war da Anna Planken von dem Morgenmagazin.
Die ist einfach toll.
Und ach, da waren Henner Baumgarten hier, unser Kollege von Das vom Roten Sofa. Na, das ist so ein Gemisch und Gewusel und Gemache. Und das ist wirklich der einzige Ball, auf den man sich freut. Und wir waren lange da, 2 Stunden, und dann sind wir wieder gegangen.
Aber hat es genug Zeit, ein bisschen Corona mitzubringen, hoffe ich.
Ja, nicht eine einzige Maske und wirklich, also ich möchte jetzt auch gar nicht, ich habe von Drosten, wie wir alle wahrscheinlich, dieses Spiegel-Interview gelesen und er möchte nicht der Böse sein, der Batman, aber er ist nach wie vor derjenige, der für mich am klarsten prophezeit und
Ich wollte dich eher fragen,
was wurde getrunken? Ich Wasser und Kaffee.
Genau, entre nous. Du hast ein bisschen Unbehagen, machst du immer bei solchen Veranstaltungen, gehst da immer mit Elan hin, aber dann sagst du ja, nach 2 Stunden wird es dann auch reichen, denn du schaust dem Publikum, den Mitfeiernden beim körperlichen Verfall zu, gewollt mittels Alkohol.
Ja, nein, das ist einfach das Trinken und das Trinken, das habe ich auch schon als großer Bittsteller hier im Podcast schon mal offenbart. Ich habe viele schlimme Dinge aus meiner Vergangenheit beiseite schaffen können. Und den Alkohol, der ist ja auch schon lange weg aus mir. Ja, fast schon Jahrzehnte, über ein Jahrzehnt regelmäßig. Ich trinke nichts mehr, bis auf meine Urlaube. Die Geschichte kennt man. Aber ich kann Leute dann nicht trinken sehen.
Aber erzähl mal, was passiert denn mit den Leuten?
Brodelt.
Weil das ist doch so schön. Was passiert in den Gesprächen? Woran merkst du, dass sie schon einen drin haben?
Sie haben dann eine andere Sprache und reden. Also zum Beispiel wird aus, wollen wir noch einen Tanz? Mhm. Also.
Das heißt aber auch, ich muss mal.
Ja, das kann mehreres heißen. Ja. Und dann auch mit dem Gestikulieren und... Oder wenn man den Kopf von rechts nach links wendet, das sieht aus, als wenn der Kopf gleich abfällt irgendwie. Ja. Sie verändern sich, sie haben der Schweiß läuft mehr, bei den Damen muss mehr nachgetuscht werden.
Ah, okay.
Und wenn sie dann eben doch schon etwas stackelnd aufs Klo gehen, nein, für mich ist die Hauptsache, wenn ich, die trinken Alkohol und Alkohol und Alkohol und Alkohol und ganz lange und ganz viel und das habe ich wohl nicht überwunden, gebe ich ehrlich zu. Also der Rest von Sucht ist da und das kann man ganz einfach machen, noch 3-4 Stunden gucke ich meine geliebte Frau an und die sagt, ready.
Das ist doch schön, dass es bei euch zwischeneinander so gut klappt.
Ja, ganz wichtig.
Aber wenn du dann merkst, so die Gesellschaft, die wird lustig, die knickt so ein bisschen ab. Bist du dann jemand, der vielleicht auch so einen kleinen Schwipp simuliert oder bist du einfach sehr nachsichtig oder sagst du auch irgendwann, reißt dir auch schon mal der Geduldsfaden und du sagst sowas wie, Alter, du bist voll wie ein Regionalexpress, geh weg. Weißt du, ja, die Frage, hast du dich da im Griff?
Ja.
Oder sagst du?
Ja, ich bin kein Spielverderber. Nun sitze ich am Tisch da und bestelle das 3. Kännchen Kaffee und nochmal so eine große Flasche mit Blub mit Wasser. Und die merken dann schon, ach, sie von Tiedemann oder du und so, ja, lass mal. Mittlerweile wissen es, glaube ich, alle da, dass ich eben Anti-Alkoholiker bin. Und, oder Trockenalkoholiker, wie man immer das nennen will. Aber nein, dass ich den anderen offensichtlich neide oder muffig werde und so, da habe ich mich schon im Griff. Nur eben, es wird tatsächlich ja auch wirklich lustig für mich, wenn eben die Sprache so ein bisschen verschwurbelt. Und dann, wenn sich 2 schon richtig schön angeknallte unterhalten, und dann habe ich meine große Freude.
Aber verstehen die sich denn dann noch untereinander?
Ja, das ist es doch, ja.
Aber interessant.
Sie sprechen dann und machen auch das, was und du bist dabei und ich bewundere dann, weil diese Sprache ist dann erlernbar. Die wird an diesem Abend kreiert und am nächsten Morgen ist sie aus den Köpfen raus.
Sowas wie Weinbrand-Esperanto.
Man kann es sagen.
Ja, krass. Ich vertraue mich dir mal an. Ich habe da etwas an mir festgestellt. Naja, Corona war für mich wie von einem Wolf aufgezogen werden. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Wolfskind, denn ich habe, was den Alkohol betrifft, interessante Verhaltensweisen neuerdings lege ich an den Tag.
Erzähl.
Ich mag nicht in Gesellschaft trinken. Also das heißt, wenn so eine Veranstaltung stattfindet, das macht mir gar keinen Spaß. Das möchte ich nicht.
Du trinkst allein.
Also wenn ich das machen könnte, wie ich wollte, würde ich mir am liebsten dann, also für mich alleine ein Glas Wein nehmen und aber nicht mit anderen Leuten. Ich gehe schon auf Veranstaltungen gehen mit anderen Leuten, aber mag mit denen keinen Alkohol trinken, weil da fühle ich mich unwohl.
Also mit anderen Worten, lass mich der Oberlehrer sein.
Du musst dich um mich kümmern. Ja, ist das schlimm, dass ich...
Siehst du den Finger?
Ja, aber wenn ich finde das viel schöner, dann entspanne ich mich und dann gehe ich ins Bett.
Ja, aber das ist natürlich... Naja, du bist...
Oder ich stehe ja gerade auf. Und dann
ja, also du redest tatsächlich auch von einer Party, von der Fete, aber wenn du trinkst, wendest du den anderen dann Rücken zu und oder gehst ein paar Meter weiter oder...
Nein. Ich habe da auf Veranstaltungen gar
wenn du allein trinkst, schlag ich jetzt mal... Ja. Als Vorderer alle Alarmglocken. Das geht gar nicht, allein trinken.
Allein trinken geht gar nicht.
Nee, geht gar nicht.
Aber ich würde lieber alleine trinken.
Nein, geht nicht.
Okay.
Weil dann wird es tatsächlich...
Und zu zweit?
Ja, wenn du nachher dich vom Spiegel siehst, dann denkst du...
Nee, zu zweit. Ich bin ja nie alleine. Und zu zweit?
Ja, völlig in Ordnung.
Ja, okay.
Aber du musst mal darauf achten. Und das ist eben... ich habe das vor Jahren mal gemacht, am Radioexperiment, dass wir uns... Es war gar kein Experiment.
Ja.
Es war die Feststellung eines Arztes, eines Suchtbeauftragten, der uns, dem Moderator, und ich weiß gar nicht, wem ich moderiert habe, wir waren zu zweit, wir haben beide baff geguckt, lass doch nur mal eine lächerliche Woche, nur eine Woche den Wein weg und du bist auf den Zug. Nur eine Woche.
Nein, also das, also so.
Ja, pass auf, weil die meisten trinken ja ganz, ganz viele. Ein Glas Wein. Lass mal dieses eine Glas Wein eine ganze Woche weg, ohne Alkohol. Und du wirst wahnsinnig, nur eine Woche. Und da hast du nämlich dann den Beweis dafür, dass dein ganzer Körper schreit nach Promille. Das ist völlig wahnsinnig. Ich habe auch gedacht, hallo, und wir waren damals gut dabei. Mit der Sauferei. Und die Woche ist einem so schwer gefallen, weil ich war ja immer Schwerstrinker, ich war kein Genusstrinker. Aber auch die Genusstrinker und Gläschen Wein, nee, eine Woche Wasser, Leute, Tee, nicht Gläschen, wird ganz, ganz eng für viele.
Jetzt hast du mich aber in eine Ecke gestellt.
Nein. Da
will ich auch gar nicht mehr raus. Ne? Also ihr habt ja mehr so Functional Drinking auch propagiert. Also ihr habt ja tatsächlich getrunken und habt dann funktioniert.
Ja, richtig. Das war das Mitgefährliche, dass wir zu wilden Zeiten bei uns im NDR eben uns nach den ersten von zwei Themenkonferenzen in der Kantine getroffen haben, nachdem die Themen so einigermaßen vergeben waren, und haben dann tatsächlich zum Kaffee einen schönen Maria Kron weggelutscht. Ne? Das war schon heftige Sachen. Also.
Ja.
Erste Pause bitte.
Aber wir haben nur zwei Blätter.
Nein, ich muss nicht groß, ich muss klein.
Oh, ah ja, das macht ihr ja ohne Blatt.
Ja, mhm. Ja, genau. Ja, klar.
Denn jetzt hast du mir mein Glas Wein zu Hause total verhagelt.
Ja, ja.
Jetzt bin ich traurig.
Nein.
Muss ich denn jetzt auf Veranstaltungen gehen, wenn ich was trinken will? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich bin zum Beispiel heute Abend auf einer Veranstaltung im Kollegenkreis. Da könnte ich teilnehmen, habe aber nicht so richtig Bock, weil es so eng ist und weil ich am Wochenende einen 70. Geburtstag im engeren Familienkreis aufsuchen möchte. Ich würde ja mit einer Corona-Infektion die ganze Familie mit reinreißen, habe ich keinen Bock.
Guck mal, Jeffy, und das ist der Unterschied, vielleicht sogar der Unterschied zwischen uns beiden. Ich war vor einem halben Jahr noch von einer dermaßen Corona-Hysterie befallen. Habe mich auch nicht sehr oft, aber oft testen lassen, weil ich eben Angst hatte. Ich bin durch meine Herzgeschichte und durch mein Alter eben mehr angreifbar. Und jetzt bin ich eigentlich völlig befreit, jetzt im Augenblick, während du immer noch abwägst. Das finde ich toll.
Ja, aber du reist ja auch nicht eine ganze Familie damit immer mit. Das ist vielleicht so ein ganz kleiner Unterschied.
Ja, also ich würde dann meine Tochter und meine Frau, ne?
Ja, aber die würden ja jetzt nicht wegen dir zu Hause bleiben müssen. Die sind ja alle schon groß.
Ist richtig.
Die können ja, ich das verstehe, ja für sich selber verstehe, entscheiden.
Ja, genau, ja. Ne? Ja, also kann ich dir da irgendwie Rat geben oder war das eine Feststellung von dir einfach so? Nö. Du überlegst jetzt, du wiegst ab.
Ich wollte dir nur sagen, also dann darf ich auch nichts trinken und darf nicht auf die Veranstaltung. Das natürlich, gehe ich da jetzt hin, nur damit ich mit den anderen noch ein Bier...
Nee, du musst ja jetzt nicht anfangen damit, nur jetzt irgendwann mal probier mal für eine Woche, ich kenne deine...
Das habe ich schon häufig gemacht. Du, abgesehen davon bin ich... Ja, auch zweimal schwanger gewesen. Ne? Das sind ja auch schon mal Phasen des Nicht-Trinkens, wenn man es richtig macht.
So. Ja, genau. Ja, das ist klar. Dann jetzt, wo du eben nicht schwanger bist und einfach eine tolle Mama bist und Steffi
du, das bist gehört ja auch dazu bei uns jungen Menschen, dass wir sowas machen wie den alkoholfreien Januar und sowas. Wir versuchen ja unser Leben so ewig in die Länge zu ziehen.
Warum machen wir das denn, den alkoholfreien Januar?
Weiß ich nicht.
Weil wir gegen was ankämpfen. Wir wollen es uns beweisen.
Ja, man macht ja aber auch den fleischfreien Januar. Da habe ich ja immer mal gesagt.
Das ist was anderes für dich.
Ja. So. Aber Alkohol, ja, was denn jetzt? Soll ich es jetzt weglassen oder nicht? Ein Hin und Her, was soll ich denn jetzt machen?
Alkohol kannst du machen, nur du sollst bitte an dir selbst feststellen, wenn du eine Woche keinen Alkohol trinkst, ob es siebt. Und es wird sieben. Und dann kann man vielleicht den Alkohol mit anderen Augen sehen. Du kannst dir doch nicht selbst für ein Leben lang den Alkohol verbieten. Aber ich will nur eben, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der geschluckt wird, die ist meines Erachtens... Och, so schlimm ist ja auch nicht.
Ich bewahre mir das jetzt auch für den 70. Geburtstag,
so,
bei dem ich eingeladen bin.
Ja.
Ich stürze mich nämlich am Freitag ins Abenteuer Schiene. Ich werde mit einem Zug in Richtung Nordrhein-Westfalen aufbrechen.
Ja.
Und werde dann berichten, wie es denn war, ob da eben diese Zustände herrschen, wie man sie aus dem Fernsehen kennt.
Ja, sehr schön.
Ich habe übrigens in den letzten vergangenen Tagen, weil es immer mal wieder geregnet hat, habe ich den öffentlichen Personennahverkehr genutzt und habe festgestellt, das Thema Maske tragen ist für viele ein Angebot, was viele leider auch nicht mehr annehmen. Da wollte ich nochmal einen Appell an euch richten. Es ist kein Angebot. Wenn man irgendwo hingeht zum Arzt oder zum Steuerberater und der sagt, möchten Sie einen Kaffee? Dann kann man das Angebot ablehnen und sagen, nein, danke, möchte keinen Kaffee. Das kann man auch als Freundlichkeit auslegen. Oder man hat schon Erfahrung mit dem Kaffee von Steuerberatern, lässt es sein. Aber im Zug und im Bus und in Bahn ist das kein Angebot, sondern es ist ein Gebot.
Ja.
Es ist ein Verbot, die Maske abzusetzen.
Ja.
Und wenn mir irgendjemand den 70. Geburtstag verhagelt, bin ich sauer.
So. Wir kennen keine Schmerzen.
Ja, aber ob man den gerade in Masken fragen.
Nein, ja, aber trotzdem, Kalle würde es regeln, dann. Das meine ich so.
Ja, aber ich glaube, da wäre er würde es eher mit mir regeln, weil er ja auch anerkannter Maskenverweigerer ist.
Ja,
das würde ich jetzt
ja,
an dieser genau. Stelle. Ja, ja. Habe ich dir übrigens erzählt, dass ich letztlich auf dem Geburtstag war, wo es vorher Tests gab und da eine Frau war, die noch nie einen Test gemacht hatte?
Nein.
Doch. Ihr wurde das dann erklärt, wie man den Test macht. Sie war der Sache ganz aufgeschlossen, aber sie hatte noch nie einen Corona-Test gemacht.
Das ist natürlich.
Du darfst mutmaßen, wo sie war in den letzten zwei Jahren.
Das ist
ich weiß
natürlich.
Nicht, im Keller. Ja. Als Korrespondentin in Nordkorea, aber.
Unfassbar.
Ach so, ich wollte dir nur eine Sache fragen, weil ich da die Woche drüber nachgedacht habe. Kannst du ohne Decke schlafen?
Schwer.
Ja?
Schwer, ja. Also so Mittagsschlaf, so ein Schnellschläfchen, 20 Minuten. Dann ziehe ich meine Schuhe aus, lege meine Hörgeräte ab, weil die sonst drücken. Meine Brille nehme ich ab und ich ziehe jetzt im Augenblick gerade locker für die nächsten Wochen hoffentlich mein Hemd aus, weil das sonst zu sehr knüllt. Und dann liege ich mit dem Unterhemd am sicheren Unterhemd, aber behalte die Hose an, die Jeans an. Aber eine Decke ist schon für mich, dass aus den 20 Minuten vielleicht sogar eine Stunde wird. Weil Decke ist so muckelig. Ich finde es toll, nur mit das nicht. Sonst, also, oh, muss.
Und wenn es ganz heiß ist, kannst du dann auch nicht auf die Decke verzichten?
Ausnahme, Spanien. Ich habe mir dann, ich möchte sogar wieder hin, nach Torre de Mar. Da liegt dann am Fußende nur ein Laken.
Ja.
Die Matratze ist bespannt mit einem Laken und da ein weiteres Laken zum Zudecken. Das liegt ja 14 Tage unbenutzt.
Ach was, das, du kannst
da
das also.
Da lege ich mich einfach mit einer sehr schicken Unterhose und sonst nackt ins Bett und bin sofort weg.
Ach, das ist ja toll.
Ja, nicht mit Zudecken nichts, weil das ist eben so heiß und ja.
Ich würde sagen, das ist sowas wie eine geheime Superkraft, weil das können wirklich die wenigsten Leute.
Im Prinzip.
Oder eine Foltermethode, dachte ich erst, aber jetzt kenne ich dich.
Nein, das ist einfach, geht.
Lass uns doch über das G7-Treffen auf Schloss Elmau sprechen. Du hast doch sicherlich Bilder gesehen.
Ja.
Diese diverse
Runde. Vor allen Dingen ist mir eins aufgefallen. Ja. Immer in der Gruppe, Steffi, der Einzige, der tatsächlich, dafür sind die Mikrofone der Kollegen so weit weg, unser Olaf ist nur am Lachen. Also bei, ja, er ist nicht nur der Kleinste mit, du hörst richtig, wie er lacht oder auch fast schon wiehert, ja? Als wenn er wirklich gute Laune zeigen will, als wenn er vielleicht die Schläge, die er mit zurechtbekommen hat für seine Politik der letzten Wochen, eben die Tranige und so, er ist immer gut gelaunt und du musst darauf achten. Und er hat ja auch Zähne, ich habe gar nicht gewusst, dass er Zähne hat. Er zeigt dann auch Zähne und also Bilder nachzuurteilen, lacht er auch mal laut und das ist für mich ganz erstaunlich. Also da, entweder ist es die Luft da, die ihn fröhlich macht oder...
Ja, also, mit Boris Johnson ist er mal unterwegs, die beiden Schlingels, ne? Die machen sich da auch mal alleine vom Acker.
Das ja, aber auch eben unsere mechanisch aufgezogene Puppe, unser amerikanischer Präsident, das ist ja auch furchtbar, wie der geht, Mensch. Hast du mal drauf geachtet?
Ja, er ist nicht mehr so gut zu
Fuß. Nein, ja, genau, und er geht auf die 80 zu, ja, okay.
Ja. Ja. Wer sind wir, als dass wir darüber richten können?
So, nein, das ist schon, der Onkel Joe ist schon ein bisschen hell, aber er ist zu niedrig. Ja, und dann gibt es dieses eine Bild, wie er sich alle an einem runden Tisch und dann ruft einer aus der Kamera, heute bitte schaut mal alle her, und wie Joe sich dann rechts rumdreht mit Blickwinkel in die Kamera, wo ist die Kamera, ach, da ist die Kamera, und von ihm rechts gesehen sitzt Olaf, der sich links umdreht und schon im Drehen sein Lachen wieder zaubert. Das ist ganz, sowas müsste man mal in Slow machen, weißt du, so ganz, ganz, also wie ein großer Schauspieler. Ich glaube auch sogar, dass er von seinen Beratern angenommen hat, dass er heimlich Schauspielunterricht nimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil er so, das ist ja schon ein explosionsartiges veränderte Mimik bei unserem Kanzler.
Also vielleicht ist das auch gar nicht.
Also sowas will ich gar nicht sehen. Vielleicht hat er einen Zwilling, ich habe keine Ahnung. Also,
man muss ja aufpassen, dass er, wenn er Schauspielunterricht nimmt, dass er es auch selber bezahlt und nicht so wie, du bist eins Pimmel an die Grote.
Ja, oh, heimlich. Der tut mir so leid, aber der kann ja machen, was er will, die arme Sau.
Ja, ich muss es kurz erklären, unser Lieblingssenator, du bist eins Pimmel an die Grote, hatte schon so ein oder andere, sagen wir, Öffentlichkeitsproblem und jetzt hat er anscheinend, sagt die CDU und sagt auch die Polizeigewerkschaft, auf Steuerkosten Reitunterricht genommen, um seine Bibi und Tina Moves beim Springderby zu präsentieren. Und jetzt steht er in der Kritik, weil er die anscheinend nicht bezahlt hat, sondern wir die bezahlt haben. Aber ich sage immer, wenn man so jemanden hat wie Andi Grote, der auch mal ein bisschen Pfeffer in die Landespolitik bringt, dann bezahle ich dafür gerne.
Ja, aber seine Version ist doch, Moment, Freunde, was wollt ihr eigentlich alle? Ich kann reiten, aber jetzt kommt der Schwindste. Es war nur das Kennenlernen zwischen
immer
Pferd und mir.
Mit denen auf dem Dom.
Ist das geil?
Das kennen, also ich. Auf dem Dom, ja. Und im Kino.
Ja, also es wird doch gar nicht hinterfragt, wo hast du reiten gelernt? Nein, die Version von ihm findest du toll. Ich kann reiten, nur dieses war ein Kennenlernen zwischen Pferd und mir von Andi.
Ja, man möchte ja nicht direkt so mit der Tür ins Haus fallen. Das kennt man doch. Bevor man sich auf jemanden draufsetzt, möchte man erst ein bisschen Kommunikation machen.
Das hast du sehr schön gesagt. So. Da sind wir wieder tief im Sexualen wieder drin. Aber ist okay.
Nochmal zurück auf den G7-Gipfel. Es gab ja ein großes Hallo im Netz, weil am Anfang hat ja Markus Söder den Präsidenten, den US-Präsidenten Joe Biden empfangen und dann stand da so ein Spalier von Damen und Herren in Trachten. Und viele haben sich beschwert und haben gesagt, so ist Deutschland wohl nicht richtig repräsentiert auf der Welt. Und da wollte ich dich mal fragen, was hätte man denn stattdessen dahinstellen sollen oder wen?
Also ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Wir werden dieses Image von Gartenzwerg und Trachten und Alphorn und die Fischerhemden im Norden, ist etwas so typisch Deutsches. Oder der etwas angerüstete Kumpel in NRW, ich habe keine Ahnung. Oder im Badischen, die Weinberge, also...
Ich habe eine Idee, pass auf, du darfst dir was aussuchen. Ja, ich habe mir ein paar Sachen, ja, okay, die Sachen, typisch, ja, deutsch sind. Man hätte zum Beispiel 30 ältere Herren mit Wackenaufkleber auf ihrem Renault Clio dahinstellen können, das wäre für mich typisch deutsch.
Oha, ja.
Oder 30, 65-jährige Pärchen mit Rollkoffer auf dem Weg zur AIDA. Auch das würde für mich Deutschland repräsentieren, in der leichten Daunenjacke. Oder 10 Familien in Strandmuscheln, daran erkennt man im Ausland den Deutschen. Oder einfach eine Reihe mit so Liegestühlen, wo so Reservierungshandtücher drüber gewesen sind. This is Germany.
Die ja jetzt wo in Portugal, wo wir das alle entfernt werden.
Auf Teneriffa.
Auf Teneriffa, so geil.
Also es ist bisher
erschütternde Szenen.
Ja. Ja,
ich gebe es zu, über Jahre morgens um 6:30, wenn ich mit der Family irgendwo, meistens war es Gran Canaria, wir sind jahrelang nach Gran Canaria, weil wir hatten keine Verwandte, wir wohnten im Hotel. Ich war einer der größten Liegestuhl-Beleger.
Ja.
Das war mir gar nicht peinlich. Aber dann irgendwann, guck mal, da kommen die Deutschen mit ihren Handtüchern.
Bist du erwischt worden?
Ich bin erwischt worden, natürlich, ja. Aber das war damals noch...
Oh, ist das peinlich.
Ja, war, absolut. Und ich habe dem aber Schweigegeld gegeben, ne? Ein paar Peseten und so weiter. Alter, mach du mal für mich. Das
nicht
ging
dein
dann,
Ernst.
Ja, es ist furchtbar. Aber es war mir gar nicht bewusst. Also mit deinen Angeboten, am schicksten finde ich eigentlich ja, die Liegestühle.
Liegestühle sind
ja
gut, ne?
Die finde ich toll.
Ja.
Die finde ich toll.
Den Vorschlag.
Also du würdest dann nur Liegestühle mit Handtuch drauf.
Genau, richtig.
Ohne
also
Mensch,
mit Motivhandtuch, das wäre schon wichtig.
Ja, okay.
So Leguane, so stilisierte Leguane auf so.
Ja, schön.
Ne? Oder ja. So natürlich auch so ein Borussia Mönchengladbach-Handtuch.
Ja, aber da sind wir schon wieder ein bisschen. Ja, warum nicht?
Ja, okay. Aber dass man das so ein bisschen. Ja, ja. Also, dass man so den Deutschen in all seinen Facetten schon auf dem Liegestuhl sieht, ist auch deutlich günstiger.
Ja.
Also fürs nächste Mal. Vielleicht.
Ja. Und vor allem, wenn man dann in die Gesichter der Nicht-Deutschen, der Gäste von G7 guckt, dass man die dann auch festhält, weil da ist ja dann von Ungläubigkeit bis hin zu...
It's a good old German tradition.
Yes.
So?
Yes.
Und die können sich da auch mal hinsetzen.
Ja, natürlich. Ja, aufs Handtuch drauf. Ich finde es toll.
Ja.
Ja, danke Steffi für die Anregung.
Das mit den Liegestühlen, ich bin ja genau andersrum. Ich bin ja immer derjenige, der das niemals machen würde vor lauter Scham. Und der letztendlich dann irgendwo auf dem Boden sitzt, so in der Nähe des Mülleimers, wo so alte Pflaster und so abgeladen werden. Und ich ekel mich wahnsinnig davor und ärgere mich über Leute wie dich. Ich würde das Handtuch direkt ins Wasser werfen, wenn ich das sehen würde.
Aber
es ist ja jetzt vorbei.
Lange vorbei.
Nochmal zurück nach Schloss Elmau. Mein liebstes Bild war ja auch Christian Neureuther.
Oh,
ungefähr dein Alter.
Ja.
Der mit den First Ladies.
Sensationell.
Alle untergewichtig, das sehe nur ich. Außer die Frau von Olaf Scholz. Einzig normale Person.
Brigitte Ernst. Aber auch die Oma von Macron, ne?
Sag mal, das möchte ich aber nicht hören. Das ist ja Age-Shaming und ich weiß nicht, ob es dir gut zu Gesicht steht. Wirklich, ja. Aber wie dünn die alle sind. Na, und dann haben die sich alle so gefreut.
Ich musste es sagen, aber hinter Oma steckt eine solche Bewunderung.
Ach ja,
weil die mit ihren 69 Jahren sieht so,
so alt ist sie?
Ja, 69. Krass, ja. So fantastisch. Guck mal, jetzt wieder du. Auf einmal so alt ist sie.
Ja, so will
die
ich auch
so
aussehen mit 69.
Ja, die ist so toll und ich finde die so sympathisch. Ich verstehe kein einziges Wort, was sie Französisch redet. Aber sie macht so netten. Ja, und Christian dazwischen hat so ganz helle, so Bergkristall leuchtende Augen. Und dann nimmt er so eine Nordic Walking. Das ist ein wunderschönes Bild.
Ich dachte auch, ob Nordic Walking nicht eigentlich auch typisch deutsch ist. Ist aber tatsächlich von, ich glaube, einem Finnen erfunden worden.
Ich glaube ja.
Kennst du diesen alten Boomer-Gag? Sie sind so schnell unterwegs, sie haben ihre Ski verloren. Ist egal.
Ja, nein, du, in die Richtung geht es.
Ich habe eine Nachricht bekommen, quasi eine kleine korrigierende Anmerkung, was dein Verhältnis zu auffälligen Autos betrifft.
Oh, da bin ich sehr gespannt, ja.
Also du hast in der letzten Ausgabe erzählt, wie zurückhaltend du bist, sobald du ein sehr auffälliges, teures Auto zur Verfügung hast.
Ja.
Das heißt, du würdest nur auf der Autobahn fahren, du wärst auch schnell weg und mit geducktem Kopf und Sonnenbrille und, ne, dass dich keiner
und
erkennt.
Und eben Bundesstraßen, Landstraßen und so weiter, ja.
Eine anonyme Zeugin spielte mir zu, dass sie mal von dir von einer Schule abgeholt wurde mit einem solchen Schlitten und ihr das unglaublich peinlich war und dass zum Schluss die drei größten Vollidioten aus ihrer Stufe am Lenker bei dir sitzen durften. Der eine von denen macht heute Geschäfte mit Dubai, ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Und
ich will die gerne,
dann bist du abgefahren mit dieser Person und so schnell und so auffällig, dass sie beinahe dir aufs Cockpit gekotzt hätte.
Also ich versuche mich dunkel zu erinnern, was immer eng wird bei meiner dunklen Erinnerung. Ich bin so einer, mir fällt jetzt spontan ein, Dennis ist eine, war mein türkischer Tankwart, als wir noch Tankwarte hatten, die rauskamen.
Den hast du da bei der Schule abgeholt, oder was?
Nein. Den habe ich in seiner Freistunde mal mit einem der schärfsten Autos abgeholt. Der durfte mal fahren. Dem habe ich einen Lebenstraum erwischt. Ich habe einige, glaube ich, die sonst nie in den Genuss eines Autos kommen, habe ich abgeholt, gebe ich zu. Und Dennis war der Einzige, der fahren durfte, weil er eben fahren konnte. Aber da gebe ich schon zu, ja. Aber ich habe nicht kokettiert damit. Alle wussten, es ist nicht mein Auto. Aber der äußere Anschein macht schon sagen, die stehe ich dazu, Steffi, ja genau. Aber nur weil ich Freude bereiten wollte.
Diese Person hat anschließend auch sehr viel Gutes über dich erzählt. Sehr viel Gutes, sehr viel verbunden.
Und was ich sehr schön finde, das unterstützt ja auch oder beweist ja auch mein Fahrstil, dass sie mir fast ins Cockpit geprügelt hätte.
Ja.
Das ist ja auch schön. Ja, ich gebe zu, das war mitunter auch mal möglich.
Vielen Dank für die Nachricht.
Ich sage auch danke.
Hast du denn am Wochenende eine Nase der Harley-Days genommen? Ich habe dich im Hörfunk gehört, das heißt, du warst in Hamburg, du warst in der Stadt. Und hast du denn die Harley-Days ein bisschen mitgenommen?
Leider nicht, nein.
Was für ein Verhältnis hast du denn zu dieser Veranstaltung? Es sind ambivalente Antworten erlaubt. Man muss sich nicht bekennen oder dagegen sein, das ist nicht vonnöten. Also man muss kurz erklären, bei den Harley-Days kommen 4000 Harley-Fahrer in die Stadt Hamburg.
Es waren mal 10.000, jetzt sind es 4.000, ja.
Ja. Und fahren den ganzen Tag mit den Dingern durch die Stadt, treffen sich dann, machen noch eine große Parade. Gleichzeitig hat auch noch ein Halbmarathon stattgefunden und sicherlich auch noch eine Kaninchenschau und Hühnertennis. Aber das waren jetzt so die zentralen Dinge, die uns bewegt haben.
Also ich habe mich auch on air geoutet. Ja. Erstmal habe ich mir aus dem Geräuscharchiv gleich aufgeladen, dieses, also es gibt ja die Harley hat ja einen Sound, der seinesgleichen sucht. Der Motor an der Harley, das gebe ich zu, ist etwas ganz Besonderes. Aber.
Wie die Eier von Thorsten Legert.
Also die ja, aber Harley die, das würde ja schon schlafen, das Geräusch haben. Da ist ja kein Echo mehr, er hat ja nur eins, die arme Sau. So, früher, wenn du zwei Eisenkugeln zusammenklickst,
ja, aber so
jetzt
ungefähr.
Ist ja. Ja, genau, jetzt ist ja wie so ein. Lassen wir das. Und nein, ich war Kawasaki-Fahrer. Ich habe, ich glaube, ich war 20, 21 und hatte von meinen Eltern einen VW Cabrio bekommen. Und Mama und Papa fuhren immer seltener und ungern Auto. Und dann habe ich von zu Hause das okay bekommen und habe dann für ein Dreivierteljahr mit einem Nachbarn, Chris Georgi, hieß er, guck mal, so lange her, wir alten Menschen können. Was länger hier ist, holen wir wieder raus aus dem Kopf. Hab dann das VW Cabrio Auto eingetauscht gegen eine Kawasaki 1000. Jeder Motorradfahrer, der die hört, Kawa 1000. Dieses Motorrad ist so unfassbar gefährlich schnell und das habe ich gefahren. Ich war nie Harley-Davidson-Fahrer und deswegen ist meine Liebe zu den Harleys, ich bewundere sie. Ich habe nur Angst, wenn ich mir überlege, dann liegen ja 6 Tonnen auf mir.
Mhm. Ah ja, gut, ja.
Nein, also das ist so, während bei der Kawasaki 1000 stromschnell und das war für mich schon ein Wahnsinnssport. Ich hatte großes Glück, gute Karten beim lieben Gott, dass ich mich nicht gelegt habe. Ich finde es toll, wenn die 3.000 oder 4.000 schwarz gekleidete Rocker oder nicht Rocker durch die Stadt blasen. Ich glaube, du hast auch da Vergnügen dran. Ich weiß nicht. Also
ich hasse alles daran.
Ja. Wieso kannst du, Steffi, nein, du kannst doch nicht. Das ist doch schön. Die Luft ist blau.
Wir befinden uns in einer Klimakrise, in einer Energiekrise und es ist wahnsinnig laut. Man kommt nirgendwo hin. Es ist wahnsinnig anstrengend. Aber, und da gebe ich dir recht, ich glaube 30% sind Zahnärzte und 70% sind richtig gute Typen. Wirklich, von Herzen, ich glaube, das sind richtig nette Leute und deshalb gönne ich ihnen ihren Spaß. Es wäre schöner, wenn sie es in Dessau machen würden, da wäre die Anreise auch nicht so lang. Aber wofür ich die Harley-Days wirklich liebe, ist nur diese eine Sache. Kennst du das T-Shirt, wo drauf steht, wenn sie das lesen können, ist meine Frau runtergefallen?
Nein, das kannte ich nicht.
Am kommenden Wochenende schließt sich in dieser Stadt hier ja dann der Schlager-Move an. Da.
Oh ja, stimmt.
Schön. Aber Corona ist da ja auch im Moment kein Thema. Ich habe gerade gelesen, dass 17% der Deutschen auch mit Corona in den Urlaub fliegen würden. Wenn du jetzt so eine Boeing 747 hast, da sind irgendwie 364 Plätze drin, dann sind 5 Leute davon, würden, wenn sie Corona hätten, auch drin sitzen. Oder die Hälfte, wenn es ein AfD-Betriebsausflug wäre. Ungefähr klar. Die Masken gehen runter. L'Oreal meldet Rekordgewinne bei Kosmetikprodukten. Also das heißt, jetzt fangen die Leute wieder an, sich zu schminken. Das finde ich interessant, denn ich persönlich habe es mit der Körperhygiene und mit der dekorativen Kosmetik mit Maske und ohne Maske immer gleich gehalten. Was ist denn bei den Leuten los? Haben die sich dann unter der Maske nicht geschminkt? Okay, nicht eingecremt? Okay, aber haben die dann auch nicht die Zähne geputzt?
Oh Gott, ja, Steffi.
Wenn das darauf einen Hinweis gibt, dass die Menschen alles das, was verdeckt ist, nicht weiter pflegen oder in Betracht ziehen, dass man das auch, sagen wir mal, auf Kurs halten sollte. Was ist denn dann in der Unterhose von vielen Leuten los?
Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt gedanklich am liebsten aussteigen, aber ich kann nicht. Du hast mich so fasziniert. Das ist ja eine entsetzliche Vorstellung.
Ja, aber diesen Denkprozess hat das Ganze bei mir angeregt.
Ja, aber dass man du musst ihn trennen dich davon.
Schön machen muss, was man sieht.
Ja, ist unfassbar. Also jetzt normal bei langen Ärmeln müsstest du dir die Hände sauber machen,
ja.
Das Gesicht.
Ja, aber nicht im Mund-Nasen-Bereich. Im
Mund-Nasen-Bereich, weil da ja die Maske drauf ist. Also Stirn, Ohren, oh, ist schnell.
Hals.
Ja, aber du kannst ja einen Rollkragenpulli tragen oder so.
Ja, jetzt denk mal drüber nach.
Nee,
Was sagt das über uns aus?
Ich möchte darüber nicht nachdenken.
Okay, ich möchte noch zwei Geburtstage aufleben lassen. Stefan Zauner, der Sänger der Münchner Freiheit, wird heute 70 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Und ich nehme an, er war häufig zu Gast in der aktuellen Schaubude.
Ja. Ja, und uns alle hat sehr bewegt, als seine Frau gestorben ist, ist Stefan, ich glaube, für 3 oder 4 Jahre, wenn er nicht jetzt immer noch da ist, nach Teneriffa oder Lanzarote gegangen.
Ah ja, das habe ich auch gelesen.
Weil er wurde mit dem Tod seiner Frau, die müssen wohl sehr, sehr glücklich gewesen sein, nicht fertig. Also hat auch nicht gesungen, jetzt ist er wieder im alten Gleis und produziert und macht und tut. Aber das war damals so eine wirklich sehr, sehr uns alle nachdenklich machende in dieser schnellen Zeit, 20 Jahre her, dass eben dann die Trauer ihn aufgefressen hat. Das ist schon Stefan Zauner. Das war ein ganz, ganz ehrlicher, am geilsten fand ich immer den Gitarristen.
Den hübschen Blonden.
Oh, so geil, ein so wahnsinniger.
Ja?
Ein völlig irrer, ja, so ein Pistenhengst, herrlich.
Gibt's den auch noch?
Es gibt heute, nein, die spielen, glaube ich, fast noch.
Ja, aber irgendjemand ist da neu in der Besetzung.
Aber mir ist sowas Peinliches passiert. Ich habe mich auch gestern, gestern am Montag, heute ist ja Dienstag, wir zeichnen immer auf sowas, Dienstag auf, ich hatte am Sonnabend, letzte Woche hatte ich Dienst und habe den Terry Utley, einen der beiden Gitarristen von Smokey, den habe ich in einen kleinen Shorty eingepackt, eine Geschichte, und wusste, dass der noch im hohen Alter, der ist Gründungsmitglied, 74, seit 50 Jahren noch bei Revivals, was Smokey angeht oder andere Bands, auf der Bühne steht, also Kerzen gerade in seinen Einlegesocken da, bumm, der ist gestorben, schon vor einem halben Jahr.
Und du hast das?
Ja, und ich habe ihn als lebendig da, und dann habe ich mich aber mit 48 Stunden Verspätung entschuldigt gestern, und das fanden die Hörer geil. Und ich habe gesagt, ich habe Sonnabend so einen Bock geschossen. Es tut mir so leid.
Aber Carlo, bei dem Musikrepertoire, das du da an- und abmoderierst, ne, da ist die Fluktuation, sagen wir mal, die Grauzone zwischen Leben und Sterben. Da ist ja viel in Bewegung.
Ja, vor allem haben wir auch viele Künstler an Bord, die 30 überschritten haben.
Richtig. Das heißt, du musst dir das nicht anziehen, den Schuh. Das hätte jedem passieren können. Nee. Ich hätte nicht mal gewusst, wer das ist.
Ja, Terry Utley. Nein, ich bin.
War es denn ein tragischer Tod oder ist er einfach mit 90 gestorben?
Nein, nein, der war 70 und ist eingeschlafen.
Ja.
Ich glaube, in einer kurzen, schweren Krankheit, sprich Krebs. Aber ich bin eigentlich einer, der immer dann während der laufenden Sendung die Kolleginnen und die Kollegen im Cockpit bittet: guck doch mal ganz gut rein, lebt der noch?
Oder liegt der schon schlecht?
Ja, genau. Lebt er noch oder liegt er schon schlecht? Ja, genau. Ja. Und dann hat er aber gewissen, der Terry ist mir durchgeflutscht.
Du brauchst was anderes. Du brauchst nicht so einen Geburtstagskalender, sondern du brauchst so einen Sterbedatumkalender auf der Toilette.
Furchtbar.
Dass man immer, ja, dass man immer weiß, wie
ja,
man
hör
wo.
Auf jetzt. Ja.
Also der Stefan Zauner von der Münchner Freiheit, der lebt noch, der sieht ein bisschen aus wie mein Vater.
Der ist 70, ne?
Und der ist ja. heute 70 geworden.
Ja.
Ich habe übrigens einen Mitbewohner, ich möchte ihn nicht genauer nennen, der mir bei jeder Anbahnung von körperlicher Arbeit erzählt, er wäre einmal Roadie bei der Münchner Freiheit gewesen. Und insofern hätte er für sein Leben genug körperliche Arbeit getätigt. Das ist meine Beziehung zu der Münchner Freiheit.
Ich verstehe.
Und da glaube ich, dass du den kennst. Otto Sander hätte heute Geburtstag. Der ist
leider nie
Der hat schon schlecht gelegen, dass die Sache ist durch.
Ja.
Aber du kennst doch den Sohn.
Ben?
Ja.
Ja, natürlich.
Ja, ja. Ich dachte, das wäre... Das wäre quasi Generation.
Nein. Also den Papa von Ben, sprich Otto Sander, leider nie kennengelernt. Großartiger Künstler, wahnsinniger Künstler. Und genauso irre ist ja, wir haben auch schon mal drüber geredet, Ben Becker in seiner Rolle als Judas. Also Ben wird für mich, aber das ist dummerweise, der wird nur in eine gewisse, in gewissen Rollen besetzt. Ne? Also der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der als strenger Gutsherr irgendwie versucht über Sklaverei. Ben ist immer so ein bisschen Halbgangster und ein bisschen undurchsichtig und der spielt doch gar nicht so viel. Ich finde einfach, der ist ein toller Schauspieler, aber der wird gar nicht so viel besetzt. Ich kenne ihn von der Sauferei, auch schon 1000 Jahre her.
Das habe ich mir gedacht. Also er wird jetzt keinen Peter Weck ersetzen bei einem Revival von Ich heirate eine Familie. Das kann mir jetzt zum Beispiel auch
sowas,
nicht
gutes
so,
Beispiel.
Gut vorstellen.
Ein rührender Mensch und vor allen Dingen wahnsinnig höflich. Aber du hast völlig recht, ich habe keine Ahnung, wie er bei der Arbeit ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er so ein Wilder, so ein Verrückter, so ein gegen den Stromschwimmer ist bei der Arbeit. Aber man weiß es nicht.
Letzte Info, der hässlichste Hund der Welt ist gekürt worden. Er heißt Mr. Happy Face. Hast du ihn gesehen?
Nein. Du hast ihn mir geschickt. Ja. Oh Mann, ja.
Und was sagst du denn jetzt schon wieder?
Ja, ich finde...
Das ist doch schön, also wenn man... Also das ist wie krumme Gurken. Die kaufe ich ja immer, um denen nochmal ein schönes Ende zu bereiten. So, und so ist es mit Mr. Happy Face. Wie doof ist das, wenn du nur der zweithässlichste Hund der Welt bist? Redet keiner über dich.
Mir fällt Martin Rütter ein, der ja wirklich als einer der großen Hundeexperten gilt, womit betrechte, den ich mal leider völlig verblendet habe in einer Ender-Talkshow, die wir beide zu Gast waren. Ja, dann wollte ich witzig sein und habe gesagt, ich habe ein Problem. Ja, was denn? Immer wenn ich das Stöckchen nach meinen Kanickel werfe, dann bringen die das nicht wieder. Aha. Hat er mich so angeguckt, wie du mich
Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht ins Fahrwasser von Martin Rütter geraten.
Nein, hat er völlig so. Und der hat jetzt vor ein paar Tagen hat er uns alle wirklich sehr nachdenklich gemacht, die wir ein Herz für Tiere haben, die nicht gewünschten Hunde, die behinderten Hunde, die Ladenhüter, wenn du so willst. Ja. Also, oh Mann,
und so einer war Mr. Happy Face auch. Die Besitzerin ist nämlich in ein Tierheim gegangen und hat gesagt, geben Sie mir den ältesten Hund, der am längsten hier, den wirklich keiner haben will. Das war Mr. Happy Face.
Ja,
und ich habe auch immer das Gefühl, wenn man so ein richtig hässliches Tier hat, das spiegelt auch einem so ein bisschen was von einem selber immer wieder. Das meine ich ernst. Dass man selber denkt, ja, also wenn ich mal ein bisschen was weglassen würde.
Ja, absolut, Pflege, Steffi.
Dann sehe ich auch aus wie Mr.
Und
Happy
Face. Ich glaube auch, der Hund merkt es. Denn wenn immer wieder rechts und links in Tierheim die Hunde wechseln und neue kommen rein und du selbst sitzt da ein halbes Leben lang, da muss der Hund doch merken, was ist an mir dann irgendwie anders.
Ja.
Und wenn dann einer kommt und sagt, Tür auf, komm mit, dann hast du einen Freund fürs Leben.
Ist so ein bisschen so, wie du das mit mir damals gemacht hast. Ich habe da gesessen und in diesem Büro und dann warst du der Erste, der mich abgeholt hat.
Und so,
seitdem
und
wir
jetzt
uns
dich zum Star macht. So.
Ja, so ist es. Bis nächste Woche, mein Schatz.
Weißt du, was ist
das?
Es ist einfach, mein Steffchen, es ist einfach schön, dass es dich gibt. Ciao, Bella.
Tschüss, Herr Thiemann.